Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der ist Bundeslandwirtschaftsminister. Als erster muslimischer Minister wird er allerdings in den nächsten 4 Jahren mit Sicherheit nicht nur über Düngemittel sprechen oder über Tierlabel oder über Agrarsubventionen. Gleich sein erstes Interview im Amt belegt das. In der Zeitung Der Welt geht es Özdemir heute auch um die tiefgläubigen Muslime in Deutschland, wie er sagt. Er sagt, wir müssen ihnen Wege in unsere Gesellschaft eröffnen, und er bringt ein Beispiel. Ich finde es falsch, sagt er weiter, dass man in Nordrhein-Westfalen den islamischen Dachverbänden den Religionsunterricht überlässt. Und er meint damit den Islamverband DİTİB, den Kritiker oft als verlängerten Arm der türkischen Regierung bezeichnen. Wir haben Hola Mariam Hübsch bei uns. Sie ist Journalistin und sie kann diese Argumente für uns einordnen. Sie ist Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinschaft. Das ist eine islamische Gemeinschaft, die sich selbst als liberal, aber auch wertkonservativ bezeichnet und die in Hessen den muslimischen Religionsunterricht mitorganisiert. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was macht für Sie guten Religionsunterricht aus?
Ich glaube, guten Religionsunterricht, dem gelingt es, erstmal ganz allgemein ethische und moralische Werte zu vermitteln, den Herausforderungen des Lebens einen moralischen Kompass zu geben und natürlich auch die Beziehung zu Gott zu stärken und dann so Werte wie Solidarität, Toleranz, die zu vermitteln und auch einen reflektierten Umgang mit Religion zu vermitteln. Und für den islamischen Religionsunterricht gilt auch, dass es, glaube ich, der Integration gut tut und auch vor Radikalisierung schützt.
Jetzt sagt Özdemir, bezogen auf Nordrhein-Westfalen, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht die falschen Leute stärken und die Schwächen, die wir stärken müssten. Er kritisiert den Islamverband DİTİB. Hat er recht mit seiner Kritik?
Es ist natürlich hochproblematisch, dass die DİTİB personell, strukturell, finanziell, ideologisch, staatlich der Religionsbehörde in Ankara, dass sie da abhängig ist von der Diyanet. Das ist ein Riesenproblem, auch gerade, dass die Imame von der aus Ankara eben entsendet werden. Und ich verstehe dann durchaus die Angst, dass man befürchtet, der türkische Präsident Erdogan, der wirklich sehr umstritten ist, quasi, dass er in die Klassenzimmer Deutschlands hineinregiert. Ich glaube aber trotzdem, dass man da ein bisschen differenzieren muss, weil letztendlich der Religionsunterricht, der unterliegt ja einer staatlichen Kontrolle. Die Lehrkräfte, die müssen nicht Mitglied bei der DİTİB sein. Die DİTİB erteilt ja nur eine Lehrerlaubnis. Und auch der Lehrplan, der ist ja alles, das Curriculum ist staatlich kontrolliert. Das heißt, ich glaube, das ist auch ein bisschen symbolpolitisch, die Debatte. Was aber schon wichtig wäre, dass die DİTİB, die ja nun einmal der größte Verband ist, ich glaube, man kann ihn nicht einfach ignorieren, dass man schon dafür sorgt, dass sie nicht der einzige Kooperationspartner des Staates ist. Und dass man auch den Druck weiterhin ausübt, dass die Imame eben nicht aus Ankara kommen, sondern in Deutschland ausgebildet werden und dass die DİTİB sich auch eigenständig finanziert. Und dass das funktioniert, das zeigt ja auch das Beispiel der Ahmadiyya. Wir bilden ja die Imame seit 2012 hier in Deutschland aus. Und die Ahmadiyya ist auch eigenständig finanziert, staatsunabhängig. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Voraussetzung.
Welchen Einfluss hat denn das hessische Schulministerium auf das, was Sie machen?
Naja, das hessische Schulministerium kontrolliert, hat also quasi die Aufsicht. Das Ganze unterliegt ja dem Kultusministerium. Der Staat muss aber neutral sein. Das heißt, er ist abhängig davon oder er ist angewiesen darauf, dass es einen Kooperationspartner gibt. Und in Hessen haben wir den glücklichen Fall, dass es da auch eine Religionsgemeinschaft gibt mit der Ahmadiyya und eigentlich auch mit der DİTİB eine Zeit lang, die als Religionsgemeinschaft anerkannt ist. Das ist ja in anderen Bundesländern nicht der Fall. Und da ist dann eben die Schwierigkeit, ja, wie organisiert man das Ganze? Aber inhaltlich müssen natürlich die Religionsgemeinschaften selbst erstmal in Vorleistung treten und das Ganze gestalten.
Jetzt ist zumindest bei Ihnen Ihre Eigenaussage von der Ahmadiyya ja ein interessanter Satz zu lesen, liberal, aber auch wertkonservativ. Und das ist ein Punkt, für den Sie als Religionsgemeinschaft auch oft Kritik bekommen, dass Sie eben wertkonservativ seien. Meine Frage ist, wie konservativ, so muss man das betonen, wie konservativ darf oder muss Religionsunterricht sein?
Also ich glaube, es ist wichtig, gerade weil wir so viele verschiedene Verbände auch in Deutschland haben, dass man einen Grundkonsens findet und konservativ im Sinne von conservare, also bewahren, also dass man sich erstmal an den Quellen entlang orientiert, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man mit so einer pluralen Religionslandschaft zu tun hat. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, ist Religionsunterricht insofern muss er konservativ sein, als dass er erstmal auf die Fundamente, auf die gemeinsamen ethischen Grundlagen aller religiösen Gruppierungen, aller muslimischen Gruppierungen in Deutschland, also das ist gelingt recht gut, interessanterweise, dass man sich da schon recht schnell auf die Grundlagen einigen kann. Und überall dort, wo es eben sehr unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt, dass man das dann eben eher in den höheren Klassen dann macht und die dann auch nebeneinander stellt. Aber das birgt natürlich Konfliktpotenzial und deswegen, glaube ich, ist schon wichtig, dass man sich erstmal auf so die anerkannten religiösen Quellen erstmal beruft und auch erstmal auf Interpretationen einig, die sehr, sehr weit verbreitet sind und in dem Sinne auch konservativ sind.
Cem Özdemir hat das Beispiel des Religionsunterrichts ja genommen, um seinen Punkt zu erläutern, dass er sagt, wir müssen auch für die tiefgläubigen Muslime in Deutschland Wege eröffnen in unsere Gesellschaft hinein. Da ist meine Frage, gelingt das bisher nicht und warum nicht?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Tendenz gibt, gerade im öffentlichen Diskurs, sich vor allem mit sogenannten liberalen, säkularisierten Muslimen einzulassen oder mit sogenannten Islamkritikern, Kritikerinnen. Die sind ganz oft auch Ansprechpartner in den Medien, das ist meine Beobachtung. Und das führt schon zu einer Verengung der Debatte. Also das führt teilweise auch dazu, dass tiefgläubige Muslime und Musliminnen gerne gleichgesetzt werden mit Radikalen oder mit Extremisten und ihre Stimme auch nicht so wirklich gehört wird, weil wir da auch so eine Art Schweigespirale sogar, würde ich so sagen, erleben. Also dass Muslime, die praktizierend sind, die durchaus sich auch zur Demokratie natürlich bekennen und auch sich gerne einsetzen würden für unsere Gesellschaft, aber oft das Gefühl haben, dass sie mit ihren Ansichten schnell in eine Ecke gedrängt werden und dann diesen eisigen Wind, der ihnen entgegenschlägt, also in Form auch von Hate Speech und von Rassismus, dass sie den eben nicht ertragen und sich deswegen dann aus dem öffentlichen Diskurs herausziehen und da nicht mehr sich so stark beteiligen. Und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass wir solchen Stimmen auch eine Plattform geben, sie hörbar machen, trotz der Spannung, die das dann natürlich mit sich bringt. Aber das macht ja einen Diskurs auch interessant, ja, und das führt uns, glaube ich, auch als Gesellschaft voran.
Rola Mariam Hübsch bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage des Religionsunterrichts und zur Frage, die Cem Özdemir aufgeworfen hat, wie wir tiefgläubige Muslime in Deutschland besser in die Gesellschaft Wege hinein anbieten können. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hübsch.
Ja, sehr gerne, danke.